Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ja, moin zu P11. Moin Ela, wieder in Hannover mit einer Tasse Kaffee. Das darf man heute auch mal hören.
Ja,
zum
heute
Wohl,
darf man Kaffee,
heute Morgen.
Zum Wohl, Prost.
Wünschen euch einen schönen Sonntagmorgen, sofern ihr uns hört, an dem Tag, an dem unsere Folge erscheint. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Punkt, Ela, ne? Weil jetzt, wenn wir gerade aufnehmen, ist es Samstag, der 28. März. Und gestern hatten wir unseren Auftakt zu unserem Event. Also, ich könnte jetzt sagen, das Event zum Podcast, aber eigentlich war es eher andersrum, ne?
Das Event zum Podcast, der Podcast zum Event.
So. Naja, wir hatten erst die Idee zum Event, Praxis einfach leichter führen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir wollen doch eigentlich schon lange was zusammen machen, wo wir miteinander über tolle Themen reden. Nennen wir den Podcast doch einfach genauso wie das Event. Ja, und wir wollen euch heute mal mitnehmen, was da so los war, warum wir das gemacht haben, können wir gerne nochmal wiederholen. Wir haben ja schon mal eine Folge auch dazu gemacht, auch in unserem anderen Podcast punktuell haben wir drüber gesprochen und gestern waren wir dann halt mit 8 wunderbaren Menschen hier zusammen. Wir haben ja gesagt, so 12 ist unsere Grenze,
genau.
Mehr wollen wir nicht, darunter Zahnärzte gerne gewünscht und wir beide. Und gestern waren halt Zahnärztinnen da. Und die liebe Moni, die auch als Impulsgeberin mit in unserem Event dabei ist. Ja, ein Freitagnachmittag, 3,5 Stunden. Du hast einen tollen Vortrag gehalten zum Thema verantwortlich führen, mutig handeln. Und wir wollen euch heute mal so ein bisschen mitnehmen. Worum ging es eigentlich? Also vor allem, was sind auch so die Themen, die aus den Praxen mit rangetragen werden? Und ja, ich fände es schon cool, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute auch noch mal ein paar Impulse aus deinem Vortrag erhalten würden. Und wundert euch da bitte nicht, Ela, wenn ich das so sage, ist das, glaube ich, richtig. Ne? Wir werden da Dinge hören und das haben wir ja auch gestern gehört. Also gestern an diesem Freitag, den 27. März. Wer dabei war, wird sich erinnern, die wir immer wieder in unserem Podcast hier in P11 letztendlich besprechen, weil verantwortlich führen und mutig handeln, das ist ja, und bevor wir jetzt erzählen, was gestern los war, das ist schon ein Motto, was dir echt auf den Leib geschrieben ist, ne?
Ja, kann man so sagen. Und die Frequenz, in der wir drüber sprechen, finde ich, passt ja auch sehr gut zur Bedeutung dieser Geschichte. Man kann gar nicht oft genug darüber reden, um es ans Licht zu ziehen und um die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren und auch zu desensibilisieren für dieses Thema. Denn manchmal wird es ja relativ pauschal in eine eher weichere Ecke gestellt. Aber im Prinzip ist ja die Voraussetzung, um klar zu führen, ja eben auch teilweise diese weichen Faktoren zu berücksichtigen. Und wir haben gestern in einer wirklich tollen Runde zusammengesessen und haben über diese Dinge gesprochen. Und dass wir nur so wenige Menschen dazu einladen oder dass sich nur so wenige Menschen bei uns dafür bewerben, mit uns darüber zu sprechen, hat ja einen Sinn. Und das soll ja auch so sein, weil man erstmal mit wenigen in einem gewissen Schonraum über diese Dinge reden muss. Es ist nämlich nicht einfach, da auch mal zu sagen, ja, bei mir läuft es aber so und das klappt gar nicht und das kriege ich nicht hin. Und diese Geschichten kannst du in großen Gruppen ja gar nicht preisgeben von dir, weil du gar nicht im Vertrauen bist.
Das ist das eine, dir fehlt dieser Sicherheitsraum, dich in einem Rahmen zu bewegen. Das hat Moni ja gestern auch so schön gesagt, du brauchst auch in der Arbeit mit deinem Team einen Beziehungsrahmen, einen Rahmen, in dem du Entscheidungen triffst, in dem du Kritik übst, in dem du Menschen einstellst. Dieses Framing, was zu dir und deiner Praxis passt, ist super wichtig. Und auch ein Grund, warum wir ja hier, weiß ich jetzt nicht, versuchen, das nächste Event mit 300 Gästen auf die Beine zu stellen.
Nee.
Dafür sind die Dental Angels da, auch nicht mit 300 Gästen, sondern auch in einem schönen kleinen Rahmen, aber doch ein bisschen größer mit Vorträgen und allem drum und dran. Im September ist es dann wieder soweit. Bei diesen ganzen großen Kongressen erlebe ich ja immer wieder, das gilt auch für Marketing, nicht nur für Führungsthemen. Da hören Menschen zu, die hören guten Leuten zu, dann schreiben sie sich was auf, dann wollen sie was umsetzen, dann kommen sie am Montag in die Praxis und dann haben sie eine Liste mit Bullet Points, aber so richtig geholfen ist ihnen damit nicht. Und deshalb wollen wir ja sehr in die Tiefe gehen und sehr wenige Fragen, wenige Themen aber besprechen und auch die Erfahrung der anderen Teilnehmerinnen, gestern waren halt nur Frauen da, Grüße an den lieben Olli, den Lebensgefährten von Dana. Er war auch mit, der einfach als nicht-dentaler Arbeitnehmer als Gast da war und auch ein paar spannende Aspekte mit dazu beitragen konnte, weil worüber wir reden, gilt ja für alle letztendlich. Aber wie wichtig ist nochmal aus deiner Sicht dieser Aspekt, dass es eben darum geht, dass jeder Einzelne auf seine Themen eingehen kann, im Unterschied zu diesen klassischen Vortragsthemen, die man so hört?
Also für mich ist das tatsächlich ein Gamechanger. Also ich besuche selber eigentlich, außer wenn es um Wissensvermittlung geht, keine anderen Fortbildungen mehr. Ich habe keinen Mehrwert, wenn ich mir nur anhöre, wie machen es andere, und ich nicht rückfragen kann, hast du irgendwie einen Hinweis, wie ich das in mein Leben adaptieren kann? Solche Fortbildungen besuche ich eigentlich nicht mehr. Und ich finde, für uns ist besonders wichtig, dass wir eben diesen Raum bieten können, in dem jeder sagen kann, was ihn umtreibt und bewegt zu diesem Thema, ohne bewertet zu werden, ohne hier dieses klassische Judgment zu erfahren. Und ich fand es auch toll, dass der Olli gestern mit war, weil der hat ja die Seite beleuchtet, wie es dann auch ins Privatleben reinfingert alles, ne? Also wir haben ja wirklich eine Thematik, die geht um Führung, und die ist sehr, sehr individuell, aber sie betrifft ja nicht nur die Praxis, in der du arbeitest, sondern du hast Schnittstellen zu allen möglichen anderen Bereichen in deinem Leben. Und was das mit dir macht, haben wir ja gestern echt erfahren.
Ja, ich habe gerade ein schönes Bild im Kopf, weil wolltest du gerade sagen, es geht um Pyro? Ist das eine freudsche Fehlleistung, weil es schon wieder ans Fußballwochenende geht?
Na, wir haben ja leider Länderspielpause.
Ja, ich weiß.
Es gibt nichts
Schlimmeres
als Länderspielpause. Und dann muss ich noch sagen, ne, unser Spieler Nicolo Tresoldi, leider haben wir ihn ja verkauft nach Brügge, hat gestern für die U21 zwei Tore gemacht. Und wo musste er die machen? Wo musste dieser arme Mensch spielen?
Ich weiß es nicht, aber wenn du mich so fragst, in Braunschweig.
Ganz genau. Die U21 musste gestern in Peine Ost spielen. Leute, bitte eine Tüte Mitleid. Aber er hat es tatsächlich geschafft, von daher.
Für alle Hannover 96 Insider, ihr wisst, was gemeint ist. Und für alle anderen, ja. Auch solche Themen haben wir gelegentlich hier, wenn Ela und ich zusammen. Naja, wir haben sie gelegentlich im Podcast. Wenn wir uns treffen,
ja,
haben wir
sie
immer.
Es hat aber damit zu tun.
Es hat ganz viel damit
alles
zu tun.
Alles wichtig.
Weil es auch ganz viel mit uns zu tun hat.
Genau.
Und weil wir uns ja auch hier in einem sehr geschützten Raum bewegen, wo wir über vieles reden können. Und wir reden auch über viele Dinge, wenn die Mikros aus sind, die keiner von uns hört. Das ist auch, finde ich, sehr wichtig. Und das ist auch so ein Grund, warum ich auch gestern beispielsweise aus unserem Event wenig gemacht habe. Also keine Fotos gepostet von Menschen und so.
Nee,
und ich wüsste auch nicht, warum. Weil wir wollen, jeder kann das machen. Ein paar haben Fotos gemacht. Wenn die für sich posten, alles gut. Ich möchte auch, dass wir diesen geschützten Raum und diese doch sehr intime Atmosphäre, die wir da haben, auch bewahren. Und es ist ja auch noch dein eigener Raum, muss man ja sagen. Wir sind hier bei Dentastico in der Talentschmiede. Wunderbar geeignet, um das alles genauso zu tun. Sofas, Sesselchen, Tische, nette Menschen, die uns bedienen, wenn wir es denn wünschen. Ist auch so eine Atmosphäre wichtig, die eher einen Wohnzimmercharakter hat als jetzt eine Eventhalle, um sich zu öffnen? Oder ist es viel wichtiger, mit welchen Menschen man sich da umgibt? Ich nehme an, beides. Ne?
Beides. Also ich habe die Entscheidung getroffen, es eben in diesem Rahmen zu machen. Natürlich habe ich auch an solche Veranstaltungen gedacht wie unsere jetzt, aber ich habe primär daran gedacht, unsere Praxisteams, die wir betreuen, hier auch hineinzuladen und zu schulen, sie rauszuholen aus ihrer Praxisatmosphäre rein in unser Wohnzimmer, wo wir den Leuten diesen Schonraum anbieten und wo wir Azubis und Inhaber auf ein Sofa setzen.
Auf Augenhöhe, weil sie nebeneinander
ganz
sind.
Ganz genau.
Ja.
Und das hat häufig einen Wechsel in der Betrachtungsweise zufolge. Und wir haben ganz erstaunliche Ergebnisse, einfach nur durch die Veränderung der Parameter.
Ja. Und das haben wir ja gestern auch erlebt. Das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Events. Übrigens, wie oft wir noch hier sind, was wir sonst noch machen und wer noch so dabei ist, erzählen wir am Ende der Episode nochmal. Und den Link zu unserer Eventseite, den findet ihr natürlich in den Shownotes, keine Frage. Wir haben es dann gestern erlebt. Das ist ja das, worauf du jetzt auch so ein bisschen hinarbeiten möchtest. Man ist unter sich, man ist auf Augenhöhe. Was ich aber gemerkt habe, was ich sehr wichtig finde, auf einmal merken Menschen, dass sie mit den Themen und Fragen, die sie haben, nicht alleine sind. Ich meine, ja, jeder Zahnarzt A weiß, dass Zahnärztin B sehr wahrscheinlich ähnliche Themen und Probleme und Fragen hat. Aber wenn man sie sich dann eins zu eins stellen kann, die Reaktionen sieht, und wir haben ja auch gestern erlebt, da werden dann auch natürlich mal Menschen mit ihren Themen kritischer angegangen, weil wir ja nicht alle einer Meinung sind.
Natürlich nicht.
Und das gehört ja dazu. Aber gerade das ist vor allem dann möglich, wenn man halt eben so einen kleinen, intimen, geschützten Raum hat.
Ja, klar. Also wir können einen ungefilterten Diskurs haben. Also niemand muss mit seiner Meinung, mit seinen Problemen, auch mit den Grenzen, an die er stößt, quasi an sich halten, aus Angst, irgendjemand könnte Blödes daraus machen. Das haben wir ja relativ häufig in großen Gruppen, wenn es einfach nur um Performance geht. Sieh her, was ich kann, sieh her, was ich mache. Ich bin der Tollste, du musst meinen Weg kopieren, du musst meine Zahlen erreichen. Und genau das machen wir nicht. Da sind wir sogar, oder ich bin es, und du glaube ich auch, total anti eigentlich.
Ja, weil auch kopieren nicht funktioniert.
Ne, es hilft gar nicht, hatten wir ja auch schon in einer Folge. Und ich finde es immer erstaunlich, was mit den Menschen passiert, wenn sie sich akklimatisiert haben, wenn wir ein Käffchen getrunken haben, die ersten Sachen gegessen haben und man dann anfängt, so ein bisschen loszulassen. Mhm. Ne, man hat sich eingegroovt, man hat die anderen abgecheckt, man sieht, okay, wir sitzen hier mit Menschen und dann wird mal das rausgelassen, was einen tatsächlich triggert. Und zwar nicht nur aus der Sicht, ich krieg's nicht hin als Führende, sondern ich bin ein Mensch und ich als Mensch bin enttäuscht. Ich bin traurig, weil diese Reaktion in meinem Team kommt, weil keiner mit mir reden will, keiner macht mit mir Pause. Die wertvollen Dinge, die ich ins Team gebe, werden nicht gewertschätzt. Also Wertschätzung ist ja keine Einbahnstraße. Und wenn man das zulässt, dass man diese Emotionen, diese Erfahrung macht und dann merkt, es gibt andere Menschen, die haben das genauso mit vielleicht einem anderen Thema, mit einem anderen Ereignis.
Oder sie haben es anders gelöst. Wie auch immer.
Aber ne? Sie fühlen es genau so und haben dann aber eine andere Lösung dafür. Und das ist für mich echter Mehrwert. Und ich glaube, da ist niemand gestern nach Hause gegangen, der gesagt hat, boah, ey, ich kann es einfach nicht, die anderen können es. Mhm. Weil das, finde ich, ist häufig die Quintessenz aus diesen Frontal-Performances im Bereich der Fortbildung, dass du nach Hause gehst und denkst, boah, ey, der ist so toll, der Typ, der kann das, ich krieg das nie hin.
Jetzt müssen wir nur eins wirklich fairerhalberweise dazu sagen. Wir waren gestern wirklich in einem Freundeskreis. Muss man sagen.
Jein.
Das waren alles Menschen, die sich schon lange kennen. Das wollte ich mal so damit sagen. Das ist vielleicht auch nochmal.
Aber mich kannten die nicht.
Ja, nicht alle, das stimmt.
Genau, also
das
die
stimmt.
Hälfte der Leute, die kannten gestern da waren, nicht. Kannten mich nicht.
Du kanntest
für mich war
sie
das
nicht,
komplett
die kannten
neu.
Dich, aber du kanntest
ja,
sie nicht.
Ja, aber nicht in Persona.
Ja, nein, das stimmt. Also für mich ist das halt ne, so ein Gefühl, weil da waren natürlich Partnerinnen, Freundinnen, Kunden von mir dabei, die ich seit fast 20 Jahren betreue und für mich war das so ein Treffen. Und klar, ich kenne dich natürlich auch sehr gut, aber du hast recht. Ne? Was ich nur sagen wollte, es kann unter Umständen auch mal sein, dass natürlich Themen anders besprochen wird, wenn man sich so gut kennt. Jetzt, was ein bisschen schade war, genau die beiden, die eigentlich nicht zu unserem engen Kreis gehören, die mussten absagen, waren nicht dabei. Da bin ich mal gespannt, wenn sie das nächste Mal kommen. Ja. Am Ende aber, das wäre eigentlich so meine Frage an dich, ist es gut oder ist es weniger gut, wenn man sich richtig gut kennt? Kann das manchmal auch ein Vorteil sein, dass man sich eben nicht so gut kennt oder spielt es am Ende keine Rolle, wenn man eine gute, offene Atmosphäre hat?
Für mich spielt es am Ende keine Rolle. Für mich ist quasi das Setting, also die Umgebung und die Art und Weise, wie ich meine Fortbildung anlege und wie ich die Menschen abhole, eigentlich das Wichtigste. Mhm. Ich mache das ja auch in einem anderen Kontext. Ich gebe ja relativ viele Fortbildungen, die hauptsächlich mit Wissensvermittlung zu tun haben. Da bin ich frontal unterwegs, aber auch dort versuche ich immer erst so eine Art Bonding. Also ich versuche wirklich, mich mit den Menschen erstmal zu verbinden, bevor ich mich da hinstelle und sage, so, ich bin heute der Kaspar, der euch sagt, was ihr in Zukunft machen sollt. Ne? Und es ist ja wichtig, dass die so ein bisschen was von mir auch empfangen, damit sie mir überhaupt folgen. Und desto kleiner und desto elitärer, in Anführungsstrichen elitärer, ich meine das jetzt vom Bewusstseinsstand her, also wie bereit bin ich, ehrlich zu sein? Weil da haben wir ja alle Angst vor. Wir haben ja Angst vor, wenn fremde Menschen oder vermeintlich fremde Menschen dabei sind, ehrlich zu sein, weil wir befürchten, dass wir bewertet werden. Und das abzulegen zu Beginn von so einer Veranstaltung, das ist der eigentliche Mehrwert.
Ja, das hat auch super geklappt, fand oder? Ich. Ne? Also es war eine mega offene, schöne Runde. Bevor wir ein bisschen in medias res gehen, gab es ein Thema, gab es eine Entwicklung in der Diskussion, die dich wirklich überrascht hat, obwohl du ja eigentlich auch schon bei dem Thema viel und fast alles erlebt hast?
Ja, also überrascht hat mich dann schon und ohne das jetzt genauer erklären zu wollen, wie krass die Dinge sind, die wirklich passieren. So im
wie real wie sie real, dann auch wirklich sind.
Ne? Ja. Wie real das auf einmal ist, dass man zwar immer darüber redet, ja, Vorbildfunktion und No-Gos und das macht man nicht. Und dann erzählt jemand einfach aus dem Nähkästchen und alle diese Dinge sind komplett distanzlos wirklich passiert. Hm. Und über sowas bin ich dann doch immer mal wieder überrascht und manchmal auch ein bisschen fassungslos, dass ich denke, es kann doch nicht wahr sein.
Wir nennen hier natürlich keine Namen.
Auf gar keinen Fall.
Außer denen, die wir grüßen, weil sie so nett und toll sind, aber das sind alle, also nennen wir keine Namen. Hast du da ein konkretes Beispiel von dem, was du gerade so erzählt hast, was dir jetzt noch so in Erinnerung ist, wo du gedacht hast, ja, ich höre es immer wieder, aber es ist trotzdem wieder was anderes, es dann live erzählt zu bekommen aus dieser authentischen Situation. So geht's mir gerade.
Ja, also diese Geschichten, wenn sich im Team jemand wirklich komplett daneben benimmt. Also wenn es aus welchen Gründen auch immer eine absolute Eskalation gibt in irgendwelchen Kontext von Feiern oder was auch immer, dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben 2026, es gibt so viele Dinge, die man festzieht, so viele Menschen, die mit Leitbild und QM arbeiten und trotzdem passiert das, menschlich natürlich, aber trotzdem passieren solche Dinge und es tun sich vermeintlich Abgründe auf und die bringen dann die Führenden auch wirklich an den Rand der Verzweiflung, an den Rand dessen, was mache ich denn jetzt mit der, wie löse ich die Situation, das haben wir ja alle auch nicht gelernt, wie gehe ich damit um, wenn einer völlig eskaliert.
Vor allem dann auch wieder zu sehen, wie unterschiedlich dann die angebotenen Lösungen sind von hätte ich sofort entlassen bis, kennt ihr die Situation, ist in der Familie was, sind da gerade Dinge passiert, die Mitarbeitende vielleicht in dem Moment dazu bringen, sich nicht so konform zu verhalten, wie du dir das wünschst. Das fand ich dann auch spannend, so bam, bam, bam. Und das fand ich auch cool, weil dann löst das wieder Reaktion aus. Man hat eine Diskussionsgrundlage und das zeigt mir auch mal wieder, dass eigentlich unser Konzept super funktioniert, dass wir nämlich kein Konzept haben. Außer ein kleines Leitthema, worüber wir gleich sprechen, deinen Impulsvortrag und ansonsten das so laufen zu lassen, dass die Menschen über die Dinge erzählen können, die ihnen gerade wichtig sind.
Genau, und der Mehrwert, den du dann hast, der kommt ja daraus, dass du für dich selber diese Situation aus dem Plenum quasi für dich sortierst und die Reaktionen halt auch bewertest. Ne? Die eine, wie gesagt, würde sagen, ich versuche das komplett über die Empathie zu lösen und zu gucken, huiuiuiui, das ist eigentlich sonst nicht so, warum ist das so? Die andere würde sagen, hier ist eine Grenze überschritten, die macht was mit mir, die kriege ich nie wieder hin. Wenn ich jetzt hier meine Grenze, die ich auch in der Praxis habe, auch hier nicht ziehe, dann habe ich für immer verloren. Und das hat dann auch wieder mit den Persönlichkeiten zu tun. Und das finde ich einfach faszinierend, wie bunt das alles ist.
Was mich, jetzt hätte ich fast gesagt, fasziniert hat, eigentlich hat es mich schockiert, aber auch nicht überrascht, das Thema Werte. Da haben wir ja auch einen Fall gehabt, wo jemand erzählt, dass zu seinen persönlichen Werten Ehrlichkeit gehört, dass zu den Werten der Praxis Ehrlichkeit gehört, dass das auch jedem bekannt ist, dass diese Praxis einen Wert hat, der Ehrlichkeit heißt, um dann im selben Atemzug zu hören, aber so richtig die Wahrheit sagen die im Team und in Teamsitzungen nie. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was wir mit Werten immer haben. Da würde ich das gar nicht großartig diskutieren, weil in 2 Monaten haben wir unser Event hier bei dir mit der lieben Moni und da geht es um Werte. Ja. Wertehaltung, Werte entwickeln, Werte leben. Da werden wir da sicherlich nochmal drüber sprechen. Aber das war auch so ein Thema, wo ich gedacht habe, ja, mein Gott, es überrascht mich nicht, aber es ist schwer, Führung auf Werten aufzubauen, wenn du es nicht schaffst, die so im Team zu verankern, dass sie wirklich in jedem Kopf so drin sind. Es geht nicht darum, 100% danach zu leben und zu handeln. Das wird man nie hinbekommen. Aber der Grundtenor muss doch da sein.
Auf jeden Fall. Ich habe da gestern eine ganz, ganz große Schnittstelle zu einer unserer Folgen gefühlt, zwar die mit der psychologischen Sicherheit. Ich halte Ehrlichkeit für tatsächlich am wichtigsten von den Werten, die wir haben, auch im Praxiskontext, aber gleichzeitig auch für die schwierigste. Und für Ehrlichkeit brauchst du unfassbar viel Sicherheit im Team. Und das ist das Problem. Die Lösung dafür liegt ja in dir als Führendem. Du hast ja die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeitenden so sicher fühlen, dass sie bereit sind, ehrlich in Teamsitzungen und im Team zu sein. Wenn du ehrlich bist, und natürlich meine ich mit ehrlich nicht rücksichtslos oder egoistisch, viele nutzen das und sagen, ich bin doch ehrlich, um mit irgendwelchen Ellenbogen Leute an die Seite zu kegeln.
Was durchaus das dann ist, sehr einfach sein kann, wenn man so durchs Leben
gemeint.
Geht. Ja.
Das ist damit nicht gemeint. Ehrlichkeit bedeutet, zuzugeben, wenn man nicht gut war in was, zuzugeben, wenn man gut war in was und auch Bescheid zu sagen, wenn das Verhalten von anderen einem nicht gefällt oder man damit ein Problem hat. Oftmals ist es so, dass du ja erstmal dich selber entblößt, indem du ehrlich bist. Und da brauchst du einen starken Chef oder eine starke Chefin, die dir da den Rücken stärkt.
Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, weil wir jetzt mal gerade bei diesem konkreten Thema sind. Ehrlich zu sein heißt aber auch zuzulassen, sich selbst zu öffnen. Genau. Also ehrlich gegenüber sich selber gilt sowohl für die Führungskraft als auch für die Menschen im Team.
Genau. Ja, siehst du halt den Klassiker, da hat jemand Werte herausgesucht, die sehr auf ihn selber passen und auf die Person selber zugeschnitten sind. Also kann ich nur so sagen, habe ich auch sofort so empfunden. Das war Ehrlichkeit, Mut und Leidenschaft. unterschreibe ich sofort, passt wie die Faust aufs Auge zu der Person. Ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Aber ganz offensichtlich passt es nicht so richtig fürs Team. Oder noch nicht fürs Team. Und da muss man dann sehen, dass man nachjustiert und es gegebenenfalls auch mal vom Team bewerten lässt. Ist es auch das, was eigentlich zu uns passt? Oder haben wir uns den Werten eher untergeordnet, anstatt sie halt zu leben und mit Leben zu füllen? Und Mut und Leidenschaft ist einfacher zu leisten und einfacher preiszugeben als Ehrlichkeit.
Du hast das Wort jetzt gerade schon genannt, Mut. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen, weil das ja Teil deines Impulsvortrags war. Bevor wir jetzt auf dein Thema kommen, hast du noch für dich so eine, wie soll ich das sagen, so eine Art Grundproblematik erkannt? So ein Thema, wo du sagst, irgendwie ist das etwas, das schleppen alle mit sich rum.
Ja, die Grundproblematik, die ich immer wieder sehe, auch bei unseren tollen Teilnehmern, die ja schon aus meiner Sicht eine Stufe höher sind als viele andere, ist die Erwartung. Alle bringen, und das ist auch normal, eine gewisse Art von Erwartungshaltung mit. Und diese Erwartungshaltung knüpft man natürlich verständlicherweise an das, was man selber bereit ist zu geben, zu leisten. Und häufig erwarten wir von anderen genau das. Und das ist eine Schablone, die passt halt für andere Menschen nicht. Dann hatten wir gestern auch das Beispiel, jemand, der sehr großzügig ist, in der Großzügigkeit auch als Charakter verortet ist, sich aber letztlich selber nicht davor schützen kann, enttäuscht zu sein, wenn diese Großzügigkeit nicht gesehen wird oder nicht so gesehen wird, wie man selber erwartet. Und ich hatte gestern das Beispiel mit der Kindererziehung da reingebracht, weil das etwas ist, was mich auch viele, viele Jahre sehr belastet hat, bis ich meinen Frieden damit gemacht habe. Das, was wir unseren Kindern mitgeben, wird oftmals erst evident, wenn wir schon gar nicht mehr da sind. Also wenn unsere Kinder so alt sind wie wir jetzt und wir vielleicht schon im Pflegeheim sind oder eben, wie gesagt, das Zeitliche gesegnet haben, dann werden unsere Kinder vielleicht sagen, boah, das war vielleicht gar nicht so schlecht von meinen Eltern damals. Oder wenn sie selber Kinder haben und vor den gleichen Problemen stehen, werden sie irgendwann sagen, Mensch, das kenne ich irgendwoher. Und so ähnlich ist es auch mit deinem Team. Das, was du reingibst ins Team, wird im Leben nicht eins zu eins zu dir zurückkommen. Du musst die persönliche Größe und Großzügigkeit haben, reinfließen zu lassen und dich zurückzulehnen und zu sagen, das habe ich gut gemacht. Ich belohne mich selber, weil ich mich selbst anerkenne. Ich kann nicht erwarten, dass das Team noch 5 Jahre nach einem Team-Event Rosenblätter streut, weil ich das mal gemacht habe. Und diese Erwartungshaltung, die belastet die Beziehung zwischen Führendem und Team total oft.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Das knüpft vielleicht so an ein Thema an, was ich so empfunden habe als ein Thema, was viele mitschleppen. Wir haben ja am Ende haben wir noch so eine Impulsrunde gemacht, wo jeder ja vorgestellt hat, was triggert mich gerade stark, was fällt mir gerade so ein, was ich gerne lösen möchte. Und dann, das ist auch so ein schönes Feature in dieser Runde, dann gibt es halt von jedem Teilnehmer so schnell ein paar Impulse und dann kann man gucken, ob man die einfach mitnehmen kann. Und was so mehrere hatten, war wirklich so dieses Thema Trennung von Sach- und Beziehungsebene. Also beziehungsweise das war die Lösung. Also bei vielen Themen, die kamen, war so die Lösung, ja, du musst einfach Sach- und Beziehungsebene trennen. Ja, du musst in der Sache knallhart sein. Das passt auch vielleicht zu deinem Beispiel von eben, ne? Diese Eskalation des Danebenbenehmens einer Mitarbeiterin, wo man sagt, da musst du in der Sanktion oder in dem, was das für Folgen hat, in der Sache hart sein. Aber trotzdem kannst du in der Beziehung zum Menschen weich sein. Ich paraphrasiere jetzt hier ein Zitat von Bianca Rieken, die das immer wieder gerne sagt in der Form, was auch wirklich ein schönes Beispiel ist. Und das hatten wir gestern 3-4 Mal.
Ja.
So diese Frage, eigentlich müsste ich ja, aber eigentlich will ich ja nicht.
Ja, genau. Herz und Kopf und
ja.
Balance.
Ja,
ja, das ist ein Riesenthema. Ich bin da wieder sehr gespannt, wie Moni das angehen wird in ihrem Impulsvortrag, weil das ist ja auch ihr Thema. Sie sagt ja ganz klar, dass man das eigentlich gar nicht so richtig trennen kann. Es ist immer erst die Beziehungsebene. Aber trotzdem, das, was du als Sanktion nennst, bezeichne ich immer lieber als Konsequenz.
Nur Sanktion muss ja nicht immer eine harte Strafe sein. Irgendetwas, was aus Verhalten folgt. So eine Konsequenz. Die Konsequenz beschreibt es besser. Ja,
ich habe gerne immer das Wort Konsequenz. Und häufig ist bei mir die Sanktion einfach, dass ich hoffe, dass die Mitarbeiter die Konsequenz verstehen und auch leben können. Ne? Das ist ein riesiges, spannendes Thema und das treibt uns hier alle um. Wie setze ich durch, was ich möchte? Gerade im Bereich Fehlverhalten, wie bin ich bereit, die Konsequenz auch wirklich durchzuziehen? Ne? Also das ist schon ein bisschen schwierig.
Ja, gut, das gilt ja für jede Führungskraft. Ne? Sagen ist das eine, Handeln und es dann umsetzen ist das andere, aber das ist ein Lernprozess, der auch aus meiner Sicht nicht endet. Du hast es eben so schön mal wieder mit der Kindererziehung erzählt. Auch da handelt man ja je nach Altersabschnitt völlig anders. Aber wenn ich mir das jetzt mal so, jetzt sind meine Kinder alle erwachsen, ja, wenn ich mir heute angucke, zurückschaue, würde ich auch sagen, an der einen oder anderen Stelle wäre eine gewisse Konsequenz deutlich besser gewesen. Aber die Frage ist, für was? Ich meine, sie sind alle gut geraten, allen geht's gut, okay. Und wie du eben so schön sagtest, ne, ich bin auch fest davon überzeugt, viel von dem, was wir unseren Kindern mitgeben, wird sich später zeigen, weil sie sich ja selber in diese Thematik reinentwickeln. Ist das auch, unabhängig von unserem Thema heute, ist das auch so ein Thema, was Führung so spannend macht, dass man ja nie gleich bleibt, auch in der Art zu führen? Weil du wirst es vor 10 Jahren anders gemacht haben, vor 20 Jahren, und du machst es in 10 Jahren vielleicht anders, weil du ja immer wieder die Erfahrung aus dem Jetzt und vielleicht auch aus dem Gestern mitnimmst in dein Handeln von morgen. Was für ein Satz.
Ja, ein wahnsinniger Satz. Also es könnte ein wirklich gutes Zitat werden. Aber
ich schreibe ein Buch.
Tatsächlich ist es ja aber so, ne? Die Dinge verändern sich die ganze Zeit. Du arbeitest und nicht immer mit den gleichen Menschen zusammen und du hast ständig neue Situationen. Natürlich verändern sich die Dinge. Und das, was man einzahlt auf dieses Konto, das werden andere ausbezahlt bekommen irgendwann in Zukunft, ne? Und das muss man erstmal schnallen, dass es so ist. Und wenn man das macht, gibt einem das aber eine Menge Ruhe in allem, was man so tut. Und für mich sind die größten Erfolgserlebnisse, wenn ich sehe, dass irgendwas, was ich eingefädelt habe, so führungstechnisch, jemand, wo ich denke, der müsste sich vielleicht mehr entfalten können oder mehr einbringen können. Vielleicht sollte der auch mal Vorträge machen oder so. Und wenn man dann so kleine Stellschrauben dreht und denjenigen auf so ein Gleis schubst und dann fängt der an und läuft und liefert, das sind die besten und allerschönsten Gefühle ever, die man da haben kann. Also das kann ich gar nicht anders beschreiben. Da ist alles Materielle ein Witz gegen.
Und das Ganze noch gepaart mit verantwortlicher Führung und mutigem Handeln.
ja, ich lache gerade.
Ich meine, wenn man verantwortlich führt und mutig handelt, dann kann man was bewegen. Und wenn man was bewegen kann, dann kann man auch Dinge auf das Zukunftskonto, in dem Fall der Kinder, einzahlen. Warum hast du dir diesen Titel für unseren Auftakt gewählt?
Für meinen Impulsvortrag.
Für deinen Impulsvortrag.
Verantwortlich führen, mutig handeln.
Ja.
Ja, das ist quasi eine Quintessenz aus meinen eigenen Erfahrungen. Das habe ich ja gestern auch am Anfang so erklärt. Ich bin ja keine Psychologin. Ich bin auch weder ausgebildete Coachin, Mentorin noch sonst irgendwie. Ich habe nur sehr, sehr viel erlebt, bin sehr, sehr hart mit mir selber ins Gericht gegangen, um Dinge zu verändern und habe deswegen eine gewisse Expertise erworben. Ich führe ein reines Frauenteam, was auch ganz schön anstrengend sein kann auf einem relativ hohen Niveau. Und habe mir deswegen überlegt, ich kann dazu mal was sagen und kann anderen Leuten erzählen, wie ich es gemacht habe. Und ich habe meine privaten Dinge, meine privaten Enttäuschungen da nicht ausgeklammert, sondern habe die mit einfließen lassen, einfach um den Zuhörenden zu zeigen, das ist komplett okay, dass es so ist. Man kann es auch nicht entkoppeln. Also du kannst nicht beruflich Profi, privat Amateur sein oder umgekehrt. Das geht immer Hand in Hand. Und auch die privaten Dinge, die Beziehungsebenen mit Menschen, die mich im beruflichen Kontext enttäuscht haben, haben dazu geführt, dass ich jetzt so bin, wie ich bin und so führe, wie ich führe. Jeden Tag verändert sich was dran. Jeden Tag spiegeln mir meine Kolleginnen, mein privates Umfeld, neue Menschen in meinem Leben aus den letzten Jahren. Hast du gut gemacht, hast du nicht so gut gemacht, wieso machst du das so? Und meine größte Errungenschaft ist die Freiheit in meinem Kopf, das zuzulassen und nicht zu sagen, mein Weg, geh weg. Das ist etwas, was ich gern vermitteln mag. Verantwortung und Mut habe ich deswegen gewählt, weil ich gemerkt habe, dass je bereiter ich bin, Verantwortung für mich selbst und für die Menschen in meinem Umfeld zu übernehmen, desto sicherer sind wir alle. Auf Basis dieser Sicherheit kann ich mutiger sein. Ich meine, guck dir an, ich habe mit einer Idee angefangen, in so einer kleinen Nische, habe immer mehr Menschen um mich versammelt, ohne genau zu wissen, na, was ist das für eine Branche, wie ist das mit dem Wachstum, werden wir in 3 Jahren noch Geld haben? Ich habe mitten in Corona, als hier in Hannover ein Schuhladen aufgegeben hat, einfach 2020 hier angemietet und habe mir überlegt, ich habe die Idee, ich mache das einfach. Das alles hätte ich mich nie getraut und nie gekonnt, wenn ich nicht in dieser persönlichen Verantwortung für meine Firma auch gespiegelt bekommen habe, ja, Wir vertrauen dir. Mhm. Die Verantwortung, die du für uns übernimmst, ist super. Wir können uns entwickeln. Machen wir mit dir zusammen. Und ohne diese Verantwortung hätte ich nie den nötigen Mut dafür aufgebracht, das so zu tun und so zu machen. Und deswegen habe ich diese Begriffe gewählt.
Verantwortung aber für das Gesamtkonzept, nehme ich an. Für die Menschen, für die Strukturen. Ja. Was verbindest du für dich so ganz persönlich, wenn du diesen Begriff hörst, Verantwortung? Was fällt dir da sofort ein, wo du sagst, darum geht's, wenn ich über Verantwortung rede?
Um Menschen, um die Menschen, die mit mir arbeiten. Und die Verantwortung hört bei mir nicht bei den beim Steuern der betrieblichen Prozesse auf. Ne, in der BWL hast du ja dann immer so eine entsprechende Zuordnung. Bestimmte Rollen in einer Firma, in einer Organisation sind für bestimmte Dinge verantwortlich. Das sehe ich so gar nicht. Also natürlich habe ich die Verantwortung für das Steuern der betrieblichen Prozesse. Ich habe auch die Verantwortung für die Weiterentwicklung, fürs Controlling und so weiter und so fort. Aber wir arbeiten ja mit Menschen. Wir sind eine Firma, eine Organisation, die aus Menschen besteht. Und die stehen für mich tatsächlich an erster Stelle. Und meine Verantwortung für diese Menschen endet auch nicht nach der täglichen Arbeitszeit, sondern ich fühle mich vollumfänglich verantwortlich für diese Menschen. Natürlich immer in dem Kontext, mit der Öffnung der Menschen in meine Richtung. Ich trete denen nicht zu nah und sage, hier, ich will dies, das wissen und ne. Darum geht's gar nicht. Aber wenn sie bereit sind, sich mir zu öffnen, dann hört meine Verantwortung nicht beim pünktlichen Zahlen der Gehälter, beim Firmenwagen oder beim Jobrad auf, sondern tatsächlich geht es auch noch viel, viel weiter. Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter. Ich bin verantwortlich für ihre physische und psychische Gesundheit in meinem Firmenkontext. Wenn ich merke, es geht jemandem schlecht, dann gehe ich nicht auf Tauchstationen, sondern ich gucke eine Zeit lang, weil man will ja auch nicht zu nahe treten. Aber wenn ich merke, es wird nicht besser, dann frage ich das aktiv nach. Und ich muss sagen, das ist aufwendig. Aber die Ruhe, die ich dadurch habe in der Firma und das Wachstum, was wir miteinander angehen, dadurch, dass wir in dieser Rücksicht sind, das sucht echt seinesgleichen nach wie vor.
Verantwortung heißt aber dann in dem Kontext ja sicherlich auch, das mutige Handeln vernünftig zu kontrollieren, weil Mut darf ja nicht in Risiko ignorieren, enden, zu sagen, ich bin mutig, ich mache das alles, mir egal, was da hinten bei rauskommt. Ich finde, Mut ist mal so ein schwieriger Begriff, weil der impliziert immer, ja gut, du tu Dinge, von denen du auch nicht sicher bist, ob das funktioniert. Also sei mutig, mal Dinge anzugehen. Hm. Was ist das für dich, wenn du Menschen aufforderst, mutig zu sein? Weil da kann ja ganz, ganz viel drin stecken. Jetzt konkret bezogen natürlich auf Führung und vielleicht sogar konkret bezogen auf die Zahnarztpraxis.
Also Mut bedeutet für mich zunächst erstmal nicht die Abwesenheit von Angst. Ne, viele denken ja immer, boah, wenn jemand mutig ist, dann hat er keine Ängste oder ist wenig ängstlich.
Angst ist ja voll wichtig, weil sonst weißt du ja gar nicht, wo du deine Grenzen auch mal setzen musst. Ne?
Mut bedeutet für mich nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet für mich auf Basis der Erkenntnis über meine Ängste und über meinen Charakter und über Dinge, die ich gut kann und die ich nicht gut kann, kalkulierbare Risiken einzugehen. Ich glaube, dass Mut bei Frauen nochmal anders ist als bei Männern. Ich kann es nicht belegen, warum das so ist. Eine rein persönliche Einschätzung. Ich gehe schon bewusste Risiken ein. Das mache ich beim Onboarding, das mache ich mit neuen Kunden, das mache ich, wenn ich unsere Stundenanzahl pro Woche gestalte. Das mache ich, wenn ich sage, okay, ihr drei macht dieses Jahr den Betriebswirt und wir machen noch diese und jene und welche Veranstaltung dazu und denke mir, ich extrapoliere einfach unsere Kunden, das Geld wird schon reichen dafür. Ne? Das mache ich schon, aber ich muss sagen, seitdem unser Team jetzt bei seiner Maximalgröße angekommen ist, größer werden wir ja nicht mehr, sind die regelmäßigen Spiegelungen und das Feedback aus dem Team allerwichtigste Grundlage für meinen Mut. Mhm. Das heißt, ich schlage Dinge vor und spreche Dinge ab, im kleinen Rahmen, im großen Rahmen. Manche Sachen, die ich vorhabe, bespreche ich nur mit ein oder zwei Personen. Andere Sachen, die ich vorhabe, bespreche ich mit allen in der großen Teamsitzung. Und ich entscheide das auch nicht ohne diese Feedbacks. Und das ist mir super, super wichtig. Ich fühle mich dann auch einfach sicherer. Ich hole mir die Sicherheit aus meinem Team. Die sagen, ja, ist eine gute Idee. Und da habe ich viel lernen müssen, weil ich nämlich zu den Leuten gehöre, die schnell und viele Ideen haben und in der Umsetzung häufig Leute verlieren, weil ich sie zu schnell umsetzen will. Ich bin dann einfach 30 Schritte schon sonst wo und habe parallel einige Ebenen, wo ich denke, das mache ich und das könnten wir machen und hier könnten wir noch dies tun und wenn wir das so und so rumdrehen, kommt das und das. Und dann manchmal, wenn ich dann in die Gesichter von meinem Team gucke, große Fragezeichen über dem Kopf, so nach dem Motto, wo ist die Olle schon wieder? Dann lasse ich mich kurz einfangen, gehe 20 Schritte zurück, Und das hilft mir selber wieder, weil ich es dann auch für mich ordne und aus diesen Parallelwelten rauskomme. Und so haben wir quasi unsere Erfolgsstraße eingeschlagen.
Ja, ich denke auch, mutig zu sein. Also für mich hat das schon immer die Bedeutung gehabt, Dinge zu tun, von denen ich nicht weiß, was am Ende bei rumkommt. Da kann man das Risiko nicht immer einschätzen. Nee. Und selbst wenn Ängste dahinter stecken, also als man mich in den 90ern gefragt hat, ob ich da die Sportsendung im WDR moderieren möchte, habe ich gesagt, ja.
Einfach so erstmal.
Es war eine Katastrophe, weil ich es gar nicht konnte. Aber ich war mutig genug, es zu tun. Ich hatte auch sicherlich Angst und Bedenken. Und ja Gott, da stehst du vor so einer Kamera und erzählst da was. Hm. Erzählen war nie mein großes Problem. Aber ich habe das gemacht. Hm. Nur so als kleiner Flashback in mein Leben. Wenn man mutig handeln möchte, ist es doch viel einfacher, wie du es gerade geschildert hast. Wenn ich weiß, dass mein Team dahinter steht, dann kann ich ja mutiger sein, weil ich auch weiß, im Falle von Scheitern, von Dingen, die vielleicht nicht funktionieren, ist das mit dem Team geklärt. Und du musst die da nicht hinterher verantwortungsvoll mitnehmen mit Dingen, die sie gar nicht mit dir vorher besprochen haben.
Genau so ist es. Ich habe auch den großen Luxus, wenn was schief geht, aufgefangen zu werden. Und dazu gehört aber auch, Mut zuzugeben, dass es schief gegangen ist und es nicht andere dafür zu blamen. Also nicht anderen die Schuld zu geben und zu sagen, ja, hat jetzt nicht geklappt, weil XY hat das und das gemacht. Sondern wenn das nicht klappt, dann habe ich die Schuld. Na, also in Anführungsstrichen Schuld. Ich mag den Begriff Schuld nicht gern. Aber wenn ein Projekt schief geht, wenn ich eine Kollegin verliere, wenn eine Praxis kündigt, dann ist das unser gesamtes Teamproblem. Und ich kann dann sagen, oh Gott, ey Mädels, ich habe einen Bock geschossen. Und ich habe dann Gott sei Dank ein Team, was sagt, nicht so schlimm, weiter, immer weiter.
Blame Shifting ist ein schönes Thema. Ne? Machen wir in den nächsten Wochen auch eine Folge drüber. Haben wir uns schon auf den Zettel geschrieben, auf unsere Podcast To-Talk-Liste. Dann nochmal eine konkrete Frage. Du hast jetzt viel über dich erzählt, wie du handelst, wie du agierst mit deinem Team. Du sprichst ja auch viel mit deinen Kundinnen, mit Kunden, du sprichst mit Zahnärzten, Zahnärztinnen. Hast du da schon jemanden konkret aufgefordert, mutiger zu sein, mutiger zu handeln? Wenn ja, warum? Und hat es geklappt?
Ja, das habe ich tatsächlich schon total oft gemacht. Mhm. Also wir haben ja häufig solche Gespräche dann auch mit Zahnärztinnen und Zahnärzten, wenn irgendwas nicht läuft. Und wenn wir festgestellt haben, Abrechnungsprozesse laufen nicht, wir bekommen bestimmte Veränderungen im Veränderungsmanagement nicht eingebaut in die Praxis. Und wenn wir festgestellt haben, dass es an einer bestimmten Person liegt, ist es schon so, dass ich die Zahnärztinnen und Zahnärzte dann auffordere zu handeln und zu sagen, Leute, seid mutig, was kann im schlimmsten Fall passieren? Jetzt geht es nicht darum, dass ich sage, entlass die, das mache ich eigentlich nie. Das habe ich jetzt in 30 Jahren ein einziges Mal gemacht. Sondern ich sage immer, Mensch, sei mutig, sprich die an, sag ihr, wenn du das nicht veränderst, hat es Konsequenzen. Hör auf zu blockieren, das Ganze hier ist gut für dich. Und diese Dinge habe ich schon relativ häufig angesprochen, weil das auf Basis des sogenannten Fachkräftemangels gerade ein Riesenthema ist. Also allein, weil dieser Begriff Fachkräftemangel ja jeden Tag irgendwo aufpoppt und ständig auch wieder weiter befeuert wird, ist es so, dass alle sofort mit so einer Schrecksekunde reagieren, wenn das aufpoppt. Und bevor sie eine Mitarbeiterin verlieren, gehen sie lieber ins Duckmäusertum und verändern halt nichts. Und da fordere ich immer ganz konkret auf, handeln, mutig sein, handeln, nicht warten, nicht prokrastinieren, pack es an. Und das sind so die Dinge, die am häufigsten vorkommen in letzter Zeit.
Und die Ergebnisse? Also Frage 1, wie sind dann die Reaktionen, wenn du konkret ja von den Menschen forderst, etwas zu tun? Es ist ein Vorschlag, das weiß ich, du kannst sie ja nicht zwingen. Wie sind die Reaktionen und setzen die das dann um? Denke ich, ist sehr unterschiedlich, was für ein Typ du halt vor dir hast, aber was für Erfahrungen hast du damit gemacht, mit deiner Art, die Menschen dann so anzustupsen?
Ja, also zuerst mal braucht das echt lange Zeit. Ne? Also ich setze dann immer so einen Funken oder ich pieke die so ein bisschen. Manche nennen das auch geistige Brandstiftung. Aber ich muss dann einen langen Atem und viel Geduld haben und warten, bis derjenige sich damit angefreundet hat. Weil viele kommen im täglichen Leben einfach nicht so schnell aus diesem Hamsterrad raus. Wenn dann aber tatsächlich die Erkenntnis dann mal so wirklich eingebrochen, eingeschlagen ist, dann gibt es schon manchmal Gespräche und manchmal kippt es dann auch relativ schnell. Also dass die Mitarbeiterin auch sagt, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich stelle fest, meine Blockadestrategie funktioniert nicht mehr. Mein wunderbarer Raum, in dem ich mich so gemütlich eingerichtet habe, bricht gerade ein. Dann gehen die manchmal und suchen sich einen bequemeren Job. Manchmal ist es so, dass sehr selten leider wir jemanden wieder einfangen können, den wir dann auch ein bisschen leveln, den schulen wir und das macht dann auch viel Spaß. Sehr, sehr häufig ist es aber auch einfach so, dass genau das passiert, was das Schlechteste ist, die schlechteste Variante von allen, nämlich dass gar nichts passiert. Und dann werden wir einfach teurer, weil wir müssen diese Aufgaben ja auffangen, die diese Kollegin dann nicht mehr erbringen. Und dann hat der Zahnarzt halt einfach seine Ruhe teuer bezahlt, indem wir mehr auffangen müssen.
Und ihr hört jetzt schon, selbst wenn ihr, was natürlich ein Riesenfehler ist, nicht bei unserem Event seid als Zahnärztin oder Zahnarzt, hört einfach hier zu, da gibt es eine Menge Impulse von uns, aber wir werden jedes unserer Events im Podcast nachbesprechen. Am 15. Mai geht es hier weiter, wieder bei dir hier in Hannover mit der lieben Moni Kruse. Mentoring auf Kurs, worauf freust du dich bei ihr am meisten? Ich meine, du kennst sie gut, du hast selber mit ihr gearbeitet, mit deinem Team. Erwartest du dir dann nochmal was anderes, was Neues, weil wir dann in so einer anderen Runde sind? Also was ist so...
Ja, ich erwarte ganz viel Neues.
Dein Schmetterling, den du da fliegen lässt.
Also ich erwarte ganz viel Neues, weil ich kenne ja Moni und Moni ist ja super umtriebig und entwickelt sich auch ständig, permanent weiter, hat ganz viele tolle neue Skills dazu auch erworben. Ich freue mich unheimlich auf den Bereich Werte. Das ist ja ein Bereich, den ich auch sehr liebe. Und Moni ist sehr analytisch. Da stehe ich sehr drauf, weil sie sehr schnell Situationen sortieren kann. Selbst Situationen, wo ich manchmal vorstehe, mir am Kopf kratze und denke, musst du noch mal ein paar Tage von allen Seiten angucken, bis du das verstanden hast. Und darauf, auf dieses Handwerkszeug, freue ich mich unheimlich, weil das hilft immer sofort.
Ja, und du hast es gerade schon gesagt, Moni hat ja auch eine eigene Geschichte, die natürlich viel dazu beigetragen hat, dass sie da steht, wo sie heute ist. Ähnliches gilt für Dana, die dann die Übernächste ist. Ich erzähle gerade, wie es weitergeht. Nach Moni kommt Isabella Herzig, da sind wir in Hilden. Da geht es dann um Isabellas Thema, wer sie kennt, emotionale Intelligenz, wird auch wunderbar werden. Dann kommt Dana wieder nach Hannover mit dem Thema Dentosophie. Klingt jetzt erstmal nach was Fachlichem, aber da geht es ja auch darum, warum widmet man sich diesem ganzheitlichen Thema, was macht das mit Menschen und wie kann ich auch meine Praxis positionieren? Und sie führt ja auch ihr Leben und auch, ja, ich würde schon sagen, ihre Praxis auch so ein bisschen nach sehr ganzheitlichen, sehr offenen Prinzipien. Und dann haben wir nochmal in Hilden zum Abschluss im November die Felicia Ulrich. Sie ist Queen of Azubis in Deutschland. Felicia, ich hoffe, ich darf dich so nennen.
Da freue ich mich sehr drauf.
Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hatte sie schon mehrfach im Podcast bei Punktuell und habe sie auf der Bühne erlebt. Und das wird sich definitiv lohnen, weil die Frau hat einfach, was Azubis angeht, Megaplan, tolle Erkenntnisse, ist so in meinem Alter. Wir können aus Erfahrung sprechen und das wird eine tolle Runde. Ja, und wir werden an einem nichts ändern. Kleines, feines Event für maximal 12 Menschen. Das wird auch, glaube ich, nach wie vor so das Highlight bleiben, weil das ist was Besonderes.
Ja, das ist es. Also das ist ja der Grund, warum wir das so eingefädelt haben. Ne? Wenn du auf der Beziehungsebene mit Menschen sprechen möchtest, dann darf die Runde nicht zu groß sein.
Nee, das stimmt. Und wenn ihr dabei sein wollt, ne, macht's ganz einfach. Also ihr könnt mir auf LinkedIn schreiben, dann schicke ich euch einen Link. Ansonsten geht ihr auf unsere Website auf passmedia.info. Da gibt es oben einen Menüpunkt, der heißt Events. Da kommt ihr auf eine Seite. Darüber könnt ihr euch dann, wir nennen es immer noch bewerben, weil wenn es zu viele sind, entscheiden wir, wen wir dabei haben möchten.
So sieht's aus.
Das nehmen wir uns raus und da wird's, so wird es auch bleiben. Ja, also das Fünfer-Ticket gibt es natürlich nicht mehr, weil wir nur noch 4 Veranstaltungen haben. Jede Veranstaltung hat keine Kosten, sondern ihr dürft 149 Euro bei uns lassen. Dafür kauft man was Leckeres zu essen und zu trinken und was überbleibt, geht komplett an It's for Kids, weil Geld verdienen wollen wir damit nicht. Dafür haben wir ein anderes Business, ne?
Ganz genau.
Wir wollen Impulse geben. So, wenn du jetzt noch einen Mutimpuls hast aus dem Event von gestern.
Ein
Mutimpuls für jeden, der jetzt am Sonntag, am Tag der ersten Veröffentlichung dieses Podcasts zuhört und sagt, okay, ich gehe morgen in meine Praxis, diesen einen Mutimpuls von Ela nehme ich mit. Hast du einen, den man umsetzen kann sofort?
Ja, klar.
Na dann los.
Steht zu euren Gefühlen. Lasst sie einfach mal raus.
Herrlich.
Also du musst nicht in die Praxis gehen und musst deine professionelle Mütze aufsetzen. Du gehst einfach in deine Praxis, machst deinen Job, so gut, wie du den jeden Tag machst und zeigst einfach mal deine Gefühle.
Steht zu dir. Ja, den Impuls geben wir immer wieder. Gerne, meine Liebe. Schön, dass wir beide zu dem stehen, was wir hier tun.
Ja, aber sowas
und dass wir uns immer so regelmäßig hier bei dir in Hannover treffen können. Demnächst werden wir es auch mal wieder online machen. Ich würde fast schon sagen müssen, weil so macht es einfach viel mehr Laune.
Ja, das stimmt.
Ja, danke dafür. Wenn ihr was habt, schreibt uns. Instagram, LinkedIn gerne. Ne? Wir antworten. Und wenn ihr Ideen habt, auch für unseren Podcast oder auch fürs Event im nächsten Jahr 2027, da möchte ich nämlich hier gerne weitermachen.
Kein Thema.
Kein Thema.
Das Haus steht da noch.
Also ich, Dann nagel ich dich jetzt aber fest. Ich möchte gerne 6 Events machen. Also alle 2 Monate ein tolles Event hier in der Talentschmiede. Lassen wir uns was Tolles einfallen, wieder mit tollen Menschen und in ähnlicher Konstellation. Mein Gott, so früh habe ich mich auf Pläne im nächsten Jahr noch nie festgelegt. Urlaub steht noch nicht. Das liegt ausschließlich an dir, meine Liebe. Also.
Nein, machen wir auf jeden
Fall. Danke fürs Plaudern.
Gleichfalls.
Und euch eine gute Zeit. Einen schönen Sonntag und bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.